Der König von Lustenau ist mittlerweile der Fußballgott von Linz. Blau-Weiß feiert Ronivaldo. Rapid hat einen neuen Shootingstar und beim GRK heißt es weiterhin bitte warten. Wir legen aber jetzt los. Ansa-Konferenz, Jogo, Benito, vamos.
Nichts abtauschen, aber wir sollten trotzdem von Spiel zu Spiel schauen. Wenn wir jetzt mal Spiel zu Spiel denken. Wir schauen von Spiel zu Spiel.
Von Spiel zu Spiel.
Wir müssen schauen, dass wir immer
von Spiel zu Spiel schauen.
Und am Platz geht es natürlich zu der Sache.
Wir starten straight rein in die Episode und Volley ins Linzer Derby. Wie ist eigentlich die Stimmung bei Richie Turkovic? Blau-Weiß gewinnt mit 1:0, dritter Heimsieg in Folge. Wie stark ist Königsblau eigentlich in dieser Saison?
Daheim wesentlich besser als auswärts.
Das erkennt man schon. Also 3 Spiele zu Hause, 3 Siege, keinen Gegentreffer kassiert. In der Fremde schaut es ein bisschen anders aus.
Richtig, Niederlage gegen Salzburg, unentschieden gegen den GRK und Niederlage gegen Austria Klagenfurt. Blöd, dass jetzt wieder Auswärtsspiele im Programm steht. Ne?
Schon. Ja, aber dennoch, also ich finde wirklich, so wie man sich in der Saison bisher zeigt, das kann sich wirklich sehen lassen. Das ist ein absolutes Upgrade im Vergleich zur Vorsaison. Man hat den nächsten Step in dieser Entwicklung des Vereins auch gemacht.
Was, glaube ich, auch ausschlaggebend ist, ist einfach, dass sich Gerhard Scheib-Lehner dafür entschieden hat, bei Blau-Weiß Linz zu bleiben. Ich glaube, das hat der Mannschaft oder auch dem Verein generell einen extra Push gegeben, weil man sagt immer, Aufsteiger, zweite Saison ist schwieriger. Davon sehe ich bislang nichts, bis halt eben die Spiele in der Fremde, da hat es jetzt auch nichts halt eben gegeben. Ja. Aber ansonsten kann sich sehen lassen. Hat mir jemand vor der Saison gesagt, dass Blau-Weiß Linz nach 3 Heimspielen 3-mal gewinnt und das gegen die Austria, gegen den LASK und gegen Rapid und das eindrucksvoll gegen Rapid. Hätte ich ihm nicht geglaubt.
Man generell 10 Punkte nach 6 Runden, dafür brauchte man in der Vorsaison 11 Spieltage, also man ist da wirklich sehr gut unterwegs. Ich finde auch ganz wichtig, was bei Blau-Weiß einfach auch in der Vorsaison schon gemacht worden ist, dass man auf Kontinuität gesetzt hat. Also dass man nicht da frühzeitig die Reißleine gezogen hat, nachdem man ja, glaube ich, die ersten 5 Partien nicht gewinnen hat können, dass man da auch an Gerald Scheib-Lehner festgehalten hat.
Nicht nur an Gerald Scheib-Lehner, sondern auch der Kader ist ja, wird nur Stück für Stück ausgetauscht. Und die Neuzugänge funktionieren. Also das, was Blau-Weiß im Sommer gemacht hat, wieder mit Andersson, mit Geuginger, mit Radek Wittek vor allem jetzt und natürlich mit Abstechen ein bisschen. Martin Mohrmann hat auf jeden Fall Sinn gemacht. Also da kann man die Arbeit von Christoph Schösswinter schon noch einmal loben.
Lassen wir ein bisschen auch unsere User bzw. die Twitter-Community über die Neuzugänge von Blau-Weiß sprechen. Zum Beispiel hat der Speckkopf geschrieben, Andersson ist auch so ein Kicker, der entweder spielt wie Prime Mike Conn oder wie Martin Ehrenreich. Dazwischen gibt es gar nichts. Er war gegen den LASK auf jeden Fall Prime Mike Conn. Extrem starke Vorarbeit für Ronivaldo. Generell brasilianische Co-Produktion, war richtig geiles Tor.
Ja, es war halt einfach ein Spiel, wo er komplett Vollgas gegeben hat. Hat mir auch mega gut gefallen. Ich verstehe das auf jeden Fall, was der Speckkopf sagt, weil ich kann mich in Lustenau-Zeiten erinnern, wo er eben davor war. Da hat er auch immer mal wieder geglänzt oder ist einfach untergegangen ein bisschen. Aber jetzt momentan, ja, stark. Schöner Assist gewesen für Ronivaldo.
Ich meine, wie viel Platz kann man Ronivaldo in dem Strafraum eigentlich lassen? Also ich meine, der Laufweg, den er gemacht hat, war schon gut, aber weiß nicht, was die 2 LASK-Verteidiger davor gehabt haben, aber Ronivaldo irgendwie aus dem Spiel nehmen offenbar nicht.
Aber wie er den dann eben auch abschließt, Dropkick im Grunde gegen den Lauf von Tobias Laval, das ist eben auch wieder so diese Ronivaldo Masterclass, die er im Strafraum einfach auch besitzt.
Ja, jetzt erinnere ich mich an die Chance, an die zweite Chance, wo Philipp Thierrys den Ball im Aufbau ganz übel irgendwie verhaut. Den kann man dann auch einmal machen.
Ja, als Ronivaldo vor allem. Du hast es, glaube ich, vorher angeschaut. Ich meine, der Expected Goal-Wert von Ronivaldo dennoch stark in dieser Partie.
Na, insgesamt. Ja. In der Saison, glaube ich, hat er 3 Expected Goals und 5 schon erzielt. Also, ja, er performt über, wenn man so will.
Es wäre auf jeden Fall leichter gewesen, das zweite Tor zu machen als das erste, weil den halt eben so zu treffen, auch wenn die Flanke vom Andersson gut war, aber da hat er ja auch den Laval komplett überrascht. Ja. Er ist einfach ein Schlitzer, muss man schon sagen, der Ronivaldo.
Funktioniert richtig gut, auch in Linz, aber auch ein Diabaté. Hugo Sanchez hat den Vergleich zu N'Golo Kanté gezogen und gibt es eine Kaufoption. Habe ich mir jetzt leider im Vorhinein nicht angeschaut, aber ich gehe davon aus, dass Red Bull Salzburg keine Spieler mit Kaufoption verleiht.
Ich hätte jetzt nichts gesehen, dass es eine Kaufoption für Blau-Weiß gibt. Diabaté, muss ich ehrlich sein, ich habe nicht so viel gesehen. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, er ist genauso groß wie N'Golo Kanté, 1,68. Also von der Warte aus auf jeden Fall, ja, ist er vergleichbar. Und sonst, schau mal, ich glaube, tut ihm ganz gut, dass er bei Blau-Weiß jetzt ist, Spielpraxis bekommt, weg von der zweiten Liga, Bundesliga ist halt dann schon was anderes. Da wird seinen Weg schon machen.
Wie oft hat das einfach auch schon funktioniert, gell? Aus Salzburger Perspektive, du leist Spieler in der Bundesliga aus und lässt sie da Erfahrungen sammeln, dann holst du das ein Jahr später zurück und die funktionieren perfekt, dann eben auch bei den Roten Bullen.
Nein, ich sehe es wieder Patrick, also der FC Liefering war jetzt dann schon eine Spur zu klein für ihn. Ich glaube, dass der auf jeden Fall das Zeug hat für die Bundesliga. Beweist er jetzt auch. Es hat mir in Liefering schon auch ganz gut gefallen letztes Frühjahr. Halt, ja, klassischer Red Bull-Spieler, also einer, der die Bälle erobert im Mittelfeld und ja, passt gut.
Der Pauli hat die Frage gestellt, wird Linz im oberen Playoff vertreten sein und durch einen oder gar zwei Vereine und wenn nur einer, welcher?
Man, beim LASK schaut es natürlich gerade ein bisschen düster. Also ich meine, 5 Niederlagen am Stück, 3 Punkte von möglichen 18 ist absolut nicht das, was sie sich vorgestellt haben. Ich sage trotzdem, für LASK ist noch alles drin. Marco Schopp wird denen schon nochmal die Wadeln ein bisschen fairer richten. Sie brauchen halt nur jetzt langsam mal eine Serie. Also das brauchen sie ganz, ganz fix, dass sie mal wieder ins Rollen kommen, ein Erfolgserlebnis überhaupt einmal. Ja. Bin gespannt. Blau-Weiß, bislang auf jeden Fall die Überraschungsmannschaft schlechthin. Ob sie es halt eben durchfahren können bis nach 22 Runden, schauen wir noch. Ja. Aber ich rechne auf jeden Fall damit, dass mindestens ein Linzer Verein oben ist.
Ich gehe mit Blau-Weiß.
Ja, tendenziell auch. Aber ich meine, durch die ganzen Spielabsagen, die Tabelle ist halt extrem verzerrt derzeit. Also ich glaube, dass da bis zum Ende, bis zur 22. Runde wahrscheinlich wieder 3, 4, 5 Vereine um diesen Strich raufen werden. Also
so wie jede Saison.
Ja. Ja, aber es bleibt dabei, dass der LASK im Grunde trotzdem da unten jetzt einmal feststeckt. Der Trainer-Effekt ist auch komplett verpufft. Du hast mit Markus Schopp, haben wir eigentlich noch gar nicht in der Ansa-Konferenz besprochen, einen neuen Trainer geholt, der jetzt auch die Zeit hatte in der Länderspielpause da ein paar Dinge zu implementieren. Zeit ist natürlich kurz, also da braucht natürlich noch mehr Wochen, mehr Monate, um da seine Spielidee auch zu implementieren, auch eine Transferphase sicherlich, weil da muss er jetzt im Grunde mit dem Kader von Vujanovic zurechtkommen, der ja nominell bzw. von den Namen her gut aufgestellt ist, aber der Mix passt einfach
nicht. Und auch quantitativ ganz gut aufgestellt ist. Die haben in den 9 Pflichtspielen in der Saison 26 Spieler schon eingesetzt.
Ja, sagen wir so, sie suchen noch die richtige Mischung bzw. das richtige Personal.
So einen großen Kader hat Austria Lusse noch nie gehabt in der letzten Saison. Ja. Also
das sind 3 Saisonkader von Austria Lusse, würde ich jetzt einmal sagen.
Also ich glaube, dass dem LASK auch ein bisschen wehtut, dass jetzt dieses Cup-Spiel gegen Union Mauer um eine Woche verschoben worden ist, weil das wäre so eine klassische Partie gewesen, wo du da ein bisschen ein Selbstvertrauen wieder mal holen kannst.
Martin Ettinger hat geschrieben, ich glaube, der LASK wollte mit dem Trainerwechsel nur nach hinten abdichten und in erster Linie Hartberg schwächen und AL08 ist Marco Schopp zum LASK gegangen, um den TSV Hartberg in der Liga zu halten. Also ich glaube nicht, dass der Inside-Job von Markus Schopp ist. Also ich glaube schon, dass das gut funktionieren könnte. Ich meine, Markus Schopp ist ja jetzt nicht nur Trainer, er ist auch Sportdirektor, er soll also da auch einen Kader dann formen. Dazu später dann eh auch noch mehr bei den User-Fragen. Da sind nämlich einige Fragen auch hinsichtlich LASK, hinsichtlich Markus Schopp gekommen. Also lasst den jetzt mal arbeiten, schauen wir mal. Aber trotzdem, Status quo beim LASK ist wirklich sehr düster, weil die Leistung in sich war auch erschreckend.
Meinst du die Leistung jetzt generell oder gegen Blau-Weiß?
Gegen Blau-Weiß. Ja. Auch das war einfach viel zu wenig.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Man muss schon noch sagen, LASK hatte auch 2, 3 gute Aktionen und auch noch gute Chancen. Also sie hätten auch ein Tor erzielen können. Ja, so ist es ja nicht.
Sie haben aber viel Ballbesitz gehabt, aber sie haben nichts daraus machen können.
Luft nach oben ist auf jeden Fall wenig.
Also ich finde auch, dass also gerade so sehr, wie sich gerade Quittek auszeichnen hat können in der Partie, heißt das ja gleichzeitig, dass der LASK jetzt nicht ganz ungefährlich war.
Ja, aber trotzdem mehr Torabschlüsse bei Blau-Weiß.
Ja,
klar, ganz
auch viel Ballbesitz
beim Lask. Also von dem her.
Er hat stark gemacht, finde ich.
Toni Waldo. Und von dem her muss man auch erwähnen, Tobias Laval verletzungsbedingt raus, ohne Fremdeinwirkung, hat er sich da eine Verletzung zugezogen, wird wohl dem Lask noch länger fehlen. Das natürlich auch bitter, obwohl ich finde, ein Siebenhandel ist ja auch vom Typ, vom Charakter her einer, der da hinten ja eh auch eine Mannschaft führen kann.
Ja, hat auch seine gewisse Routine, ist ja auch nicht ein Unbekannter in Österreich. Finde ich auf jeden Fall einen mega Backup-Goalie. Mhm. Ja, also im Grunde genommen so viel an Qualität büßt der Lask meiner Meinung nach da jetzt auch nicht an.
Ja, also auch im Spiel gegen die Austria, wo er gespielt hat, nachdem Laval nicht spielen hat können, habe ich ihn auch sehr stark gefunden. Und eben ist vom Typ her auch einer, der bringt eine Routine mit, gerade in Zeiten, wo andere Routiniers, die Mannschaft vermeintlich führen sollten, wie Philipp Thiers, offenbar ein bisschen mehr mit sich selbst beschäftigt sind derzeit. Ist das schon okay, wenn Jörg Siebenhandel spielt und das ist auch einer, glaube ich, der verbal den Finger in die Wunde legen kann, auch in der Kabine.
Auch im Interview mit den Kollegen von Sky hat er dann auch erwähnt, dass es im Moment dann ziemlich ankotzt, die Situation, dass man eben die Spiele nicht gewinnt. Und von dem her, ich glaube auch, dass das einer ist, der dass er schnell auch mal Tacheles redet in der Kabine und hat er natürlich auch das Recht aufgrund seiner ganzen Erfahrung. Hören wir mal kurz rein, was der Ricci zum Sieg von Blau-Weiß gegen den LASK zu sagen hat.
Derby-Sieger, Sommer. Wir gewinnen das Linzer Derby gegen unsere Stadtrivalen mit 1-0. Und in Wahrheit, der MVP dieses Spiels, man muss es ja wirklich so sagen, Greenkeeper Stefan Wieser und sein Team mit der logistischen Leistung, diese Plane noch zu organisieren, um das Spielfeld im spieltauglichen Zustand zu halten. Angeblich war der Rasen am Samstag ja auch wirklich komplett einwandfrei, was bei den Wassermassen, die runtergekommen ist, wirklich nicht selbstverständlich ist. Natürlich die Idee zunächst einmal und dann natürlich auch die freiwilligen Helfer und Helferinnen auch aus der Fanszene, die sich dann darum gekümmert haben, dass diese Planung rechtzeitig wegkommen, dass das Ganze, das ist alles ein organisatorischer Aufwand, das zeigt alles wieder mal, wie eng dieser Verein zusammensteht, damit Sachen auch tatsächlich stattfinden können, so wie ja auch schon im vergangenen Dezember mit der Schneeschaufelaktion vor dem Spiel gegen Sturm. Man kann natürlich darüber streiten, immer, ob das sinnvoll war, bei dem Wetter ein Spiel stattfinden zu lassen. Sportlich war es eindeutig erfolgreich. Das war, auch wenn natürlich es jetzt nicht unsere Aufgabe ist, sich über den Gegner Gedanken zu machen, aber eine erschreckend schwache Leistung vom LASK. Markus Schaub kann natürlich in der kurzen Zeit auch keine Wunderdinge vollbringen, aber das war wirklich ein bisschen erschreckend. Ein Ronny Waldo-Tor, das er sich wieder mal perfekt herausgespielt hat, reicht dann letztlich und dann eine sehr couragierte, kämpferische Leistung, um dieses 1-0 auch ins Trockene zu bringen, inklusive zwei großartiger Paraden von Radek Vitek. Tschechische Exzellenz, ich sage es immer wieder. Da kann man sich nur gut fühlen. In der Tabelle die Nummer 1 von Linz. Sportlich also derzeit wenig anderes zu sagen und über alle anderen Sachen kann man dann wohl unterschiedlicher Meinung sein, aber ja, nimmt man gerne mit.
Ja, danke für diese Einschätzung, lieber Ricci. Gibt auch in dieser Woche natürlich einen Fancheck vom Ricci und da sehen wir, ausverkaufte Hütte wieder bei Blau-Weiß gewesen, über 5.500 Zuschauer, auch wenn es optisch nicht so den Eindruck gemacht hat, aber hat man auch gehört, viele sind dann auf die Stehtribüne gewandert.
Auf die Städterbühne gewandert, beziehungsweise weiter oben, glaube ich, gestanden, wo es trockener war.
Ja, und von dort aus haben sie dieses 1-0 gesehen. Der Platz war gut bespielbar, gute Idee gehabt, dass man diesen ganzen Platz nochmal abdeckt vom Platzwart. Hat ja auch der Gerald Schablener im Interview erwähnt, dass man da nochmal schnell zum Obi gefahren ist und
Planen geholt hat.
Ja, aber mach mal Eigeninitiative, hat so funktioniert.
Ja. Ohne dessen Zutun hätte das Spiel wahrscheinlich nicht stattfinden können.
Ja.
Also deswegen Chapeau und im Endeffekt müssen sie einen Ehren ausgeben, würde ich einmal sagen, weil er hat es halt eben zusammengebracht, dass das Spiel stattfinden kann und es gab einen Derby-Sieg, also ganz ehrlich, wenn der nicht restfit war am nächsten Tag, dann weiß ich auch nicht.
Aber ja, den LASK jetzt zu erwischen ist sicher kein Fehler gewesen.
Glaube ich auch. Man of the Match für uns, aber dennoch Ronny Waldo und wir müssen ein bisschen auch über den Linzer Fußballgott sprechen. 137 Tore in 217 Liga 2 spielen, 15 Tore mittlerweile in 35 Bundesliga spielen. Er ist generell Rekordtorschütze bei Austria Lustenau mit 72 Toren in 87 Spielen. Was macht eurer Meinung nach den Spielertyp Ronny Waldo so besonders?
Für mich ist er einfach ein quirliger, unberechenbarer Stürmer. Einfach ein ganz eigener Spielertyp, der den Riecher einfach hat in den gewissen Situationen und dann einfach eiskalt zuschlägt. Ich glaube, er braucht halt auch einfach dieses Vertrauen vom Trainer, auch von der Mannschaft generell und natürlich die nötigen Bälle. Und die haut er halt dann auch einfach rein. Ich meine, 5 Tore nach 6 Runden jetzt, da ist mega stark.
Er kann halt extrem viel. Richtig gut. Also auch allein, wenn man sich sein Kopfballspiel anschaut, das war keine 1,75
groß. 1,73 groß.
Und überragend mit dem Kopf. Hat seine Laufwege, weiß, wie er seinen Platz findet, weiß, wie er die Tore macht. Das ist nicht immer extrem brasilianisch, aber halt extrem effektiv und hat sich in den vergangenen Jahren schon auch so entwickelt, dass er auch in der Defensivarbeit besser ist, dass er sich selber mehr Bälle holt von hinten. Also es ist halt echt ein richtig, richtig gutes Gesamtpaket.
Ich meine, wir haben ja Ronaldo hautnah in Liga 2 auch in den letzten Jahren mitbegleiten dürfen. Und ich finde da die Entwicklung an sich, die war eben auch stark. Bei Austria Lustenau zu Beginn noch sehr fokussiert auf den Torabschluss, aber danach immer mehr in diese Führungsrolle hineingewachsen, immer weiter auch zurückfallen lassen und eben, wie du eh schon gesagt hast, auch im Spielaufbau sich mit integriert hat. Ich finde, du hast mir widersprochen, aber ich hätte eigentlich gesagt, dass Ronaldo eher so ein Typ ist, der gar nicht so aufscheint bei datenbasierten Scouting, weil er eben klein ist, er ist jetzt ja nicht der Schnellste, er ist jetzt nicht der absolute Triplanski, also gar nicht so dieser Samba-Tänzer, aber er spielt Fußball, finde ich, auf einer kompletten Meta-Ebene. Er hat eben so dieses Gefühl für den Raum, dieses Timing, er sieht Situationen schon im Voraus und weiß, wo er hinlaufen soll, wenn man ihm eben auch Zeit gibt. Und das hat er einerseits bei Blau-Weiß bekommen, aber auch bei Wacker Innsbruck. Denken wir zurück an seine Zeit in Innsbruck, beziehungsweise auch seine Beginnzeit, Anfangszeit bei Blau-Weiß. Da war sie im ersten halben Jahr, hat er seine Chancen schon vorgefunden, aber er hat eine schlechte Quote gehabt.
Teilweise dann nur von der Bank kommen.
Genau. Und dann ist er auf einmal explodiert. Also gerade bei Blau-Weiß, stimmt, im Herbst oftmals nur Joker gekommen und dann ist er auf einmal explodiert. Mhm. 21 Tore, glaube ich, in der Aufstiegssaison erzielt und seitdem läuft es eben. Also ich bin einfach ganz großer Ronaldo-Fan, rein vom Typ her. Sein Name war ja damals schon vor 10 Jahren legendär, als er bei Kapfenberg angedockt hat. Und deshalb ja auch die Frage, die wir uns heute stellen wollen, ist er der legendärste Brasilianer aller Zeiten in der österreichischen Bundesliga, beziehungsweise Stürmer? Und hast du was vorbereitet, Harald?
Meine Top 10 der legendärsten brasilianischen Stürmer in der österreichischen Bundesliga. Platz 10, João Klaus. Der Brecher kam über Hoffenheim zum LASK, traf in 61 Spielen 24 Mal, inzwischen in den USA heimisch. Platz 9, Tesourinha. In den 1960er Jahren stimmte Ossi für den SK Sturm, danach empfahl er als Spielerberater mit Ronaldinho und Adriano spätere Weltstars. Platz 8, Joel Linton. In Hütteldorf als Stürmer ein Chancentod bei Newcastle im Mittelfeld zum Nationalteamspieler gereift. Platz 7, Alan. Wenn ihn nicht gerade schwere Knieprobleme plagten, war er in Salzburg eine Tormaschine, mittlerweile chinesischer Staatsbürger. Platz 6, Schumacher. Er spielte ungefähr so brasilianisch, wie sein Spitzname war. Platz 5, Jacaré. Das Krokodil wurde in den 1960er Jahren bei der Austria zum Kultstürmer mit eingebauter Torgarantie. Platz 4, Leonardo. Das One-Hit-Wonder zerschoss im Herbst 2006 im Alltag-Trikot die Bundesliga. Platz 3, Adi Rocker. Bacardi Adi war in seinen besten Momenten genial, in erster Linie aber ein echter Party-Tiger. Platz 2, Ronny Waldo. Seine Karriere schien schon vorbei, doch dann wurde er zum besten Zweitligastürmer aller Zeiten und nun zeigt er als österreichischer Staatsbürger doch noch seine Bundesliga-Qualitäten. Und Platz 1, Ailton. Der Kugelblitz schlug im Herbst 2008 in Altach ein und suchte nach 7 Toren in 12 Spielen auch schon wieder das Weite.
Ich hätte mir nicht gedacht, dass du Ailton auf Platz 1 setzt.
Oh ja, ich schon.
Also von legendär ja, ist Ailton dann schon
ja, aber trotzdem
mein Platz 1.
Ja, das stimmt. Ich meine, da ist natürlich auch ganz viel Vorgeschichte mit dabei bei Ailton, was er bei Werder Bremen in der deutschen Bundesliga einfach auch abgeliefert hat. Aber trotzdem, hättest du noch einen Namen,
der da... ich habe einen Namen, der sicher drin gewesen wäre, wäre er nicht so verletzungsanfällig, und zwar Salzburgs Fernando. Weil ich meine, er hat immerhin... in seinen 20 bisherigen Spielen 10 Tore und 6 Assists am Konto. Und wenn der eigentlich nicht zu 80% die ganze Zeit verletzt wäre, hätte das sicher in die Top 10 geschafft, sage ich dir. Also der fehlt mir hinsichtlich eben, weil er leider nichts machen hat können, ne? Dass er da überhaupt gescheit reinkommt aus seinen Verletzungen. Aber sonst bin ich mit der Auflistung ziemlich zufrieden.
Also was mir ein bisschen
Gustavo Santos kann auch noch reinrutschen.
Ja, Balotelli natürlich. Alan hätte ich weiter vorn gesehen. Ich meine, er war trotzdem, wenn man auf 7, ich meine, Alan 59 Tore, der beste brasilianische Torschütze.
Aber Kultiger war Schumacher.
Ja, Kultiger war natürlich
das
Schumacher.
Stimmt allerdings.
Hast du, Schau, Victor hast du gar nicht gehabt, oder?
Na. Ich dachte, es geht um Stürmer.
Ja,
okay. Er war ja ein Flügelstürmer.
Außen, ja, okay.
Hallo.
Ja, okay. Fernando also, kann man auch mal am Flügel bringen.
Wenn, ja, natürlich. Ja. wenn ich noch gehabt hätte, wenn ich noch Honorable Mention möchte, ist Antonio Paulinho, der in den 60er Jahren für die Vienna kickt, der hat einmal im Kurier erzählt, der seine ersten drei deutschen Sätze bzw. Worte, die sie ihm gelernt haben als die Wiener Mitspieler. Erstens, bist du deppert? Ja. Zweitens, spül an, du Trottel. Ja. Drittens, stelze.
Damit kommt man gut durch in Wien, über 5 Jahre hinweg, würde ich jetzt mal sagen.
Sein erstes Match, das er gespielt hat, war gegen Rapid. Er hat erzählt, gegen Rapid gelang mir das 1:0 und ich flehte den Trainer an, mich sofort auszutauschen. Ich war sicher, ich würde erfrieren.
Okay, das ist natürlich auch immer ein Thema bei den Brasilianern.
Ja.
Ihr bei meinem persönlichen Ranking aber, glaube ich, noch Ronivaldo auf Platz 1 gesetzt. Also da ist einfach das Zusammenspiel... einerseits legendär und andererseits eben auch die sportliche Leistung,
ja,
die für mich sogar Ailton noch schlagen
aber
würde.
Wenn ich jetzt da auf die Bundesliga reingehe, würde halt bei Ronivaldo die komplette zweite Liga wegfallen.
Nein, aber dann würde ich zum Beispiel auch noch Thiago erwähnen, aber der hat nie Bundesliga gekickt, aber das ist ja im Grunde der brasilianische Papa für alle brasilianischen Fußballer in den letzten 10 Jahren
die gewesen. Vor allem im Ländle
antworten, ja. Also die meisten ja im Ländle dann im Grunde dann das Weite irgendwo in Österreich noch suchen.
Nathan Junior beim Kapfenberg SV.
Ja, stimmt, ja, den habe ich auch gehabt. Nathan Junior, ich hab mir gestern irgendwie so die ganzen Rekordspieler brasilianischen Rekordspieler der österreichischen Bundesliga durchgeschaut und da war auch Nathan Junior dabei, der eine kurze Phase gehabt hat, wo er
drei Spiele ungefähr.
Ja, aber kann mich noch an den Namen erinnern. Für mich auch interessant bei den Top 5 Torschützen, Alan auf Platz 1, Chakaré auf 2, Joao Victor auf 3, Lucas Venuto auf Platz 4 und dann André Ramalho, den darf man natürlich auch nicht vergessen, kein Stürmer, aber der Spieler mit den meisten Partien in der Admiral-Bundesliga mit einer brasilianischen Staatsbürgerschaft, nämlich 153 Spiele und bei den Rekordspielern Brasiliens in der österreichischen Bundesliga landet sogar Anderson schon auf Platz 3.
Wirklich?
Ja, 102 Spieler am Konto.
Also das hat mir total geflasht. Lucas Galvão auf Platz 2 und dann Anderson schon auf der 3. Beziehungsweise da fehlt natürlich Alan, glaube ich, jetzt in dieser Auflistung, weil da müsste eigentlich Alan noch dabei, weil der wird auf Transfermarkt dann nicht als Brasilianer aufgeführt.
Eine kurze Ronivaldo-Anekdote noch, die mir Marco Kreinz einmal erzählt hat, den wir gemeinsam in Lustenau gespielt.
Und auch bei Blau-Weiß?
Und auch bei Blau-Weiß, genau. Da haben sie in Lustenau im Zuge einer Spendenaktion beim McDonald's, beim McDrive gratis Autos geputzt. Und dann ist der Geschäftsführer rausgekommen und hat auf den Ronivaldo deutet und hat gesagt, euer Stürmer kommt jede Woche mindestens ein, zweimal zum Essen zu mir und schießt so viele Tore, warum kommt es nicht alle?
Ja gut, ich meine, es gibt ja eine gute Geschichte, glaube ich, auch bei seiner Präsentation bei der Austria, ne?
Genau, da ist er mit einem grünen Pullover zur Vertragsunterschrift gekommen und ich glaube, Markus Kretschmer hat sein Herz hat ein, zwei Schläge ausgesetzt.
Anfängerfehler, ja.
Und ja, es hat auch, weil wir gesagt haben, Winter und so weiter, ich meine, er ist auch damals im Winter gekommen nach Kapfenberg und da hat Klaus Schmid einmal erzählt, Für einen Brasilianer im Winter nach Kaffenberg zu kommen, ist nicht gerade der Weg an die Copacabana. Das war das echte Leben am Kunstrasen in Kaffenberg. Es war saukalt, er hat gelitten. Ihm war nur kalt.
Und trotzdem hat er es nicht gemacht.
Ja. Genau, inzwischen ist er Österreicher.
So ist es.
Und sollte eigentlich im Nationalteam spielen.
Da können wir später vielleicht noch kurz darüber sprechen. Ich würde zum Abschluss dieses Themenblocks Linzer Derby ein kurzes Shoutout loswerden, denn für alle, die sich die Highlights angehört haben bei den Kollegen von Sky, haben sie vielleicht eine sehr bekannte Laola 1-Stimme gehört. Tom Ole Mink bei seinem ersten Einsatz, der hat uns jetzt 13 Jahre als Stimme begleitet. Ich freue mich irrsinnig, dass er diesen Weg, diesen Schritt jetzt auch gemacht hat, denn für mich ist er im deutschsprachigen Raum der beste Kommentator, und das ist jetzt nicht irgendwie nur, weil ich ihn gern habe und weil er ein toller Mensch ist, der ist qualitativ der beste Kommentator, den es im deutschsprachigen Raum gibt. Also ihr werdet sehen, in ein paar Jahren kommentiert der WM-Finale, Champions League-Finale, alles bei den Kollegen in Deutschland.
In ein paar Jahren werden wir einen größeren Tisch haben und dann einen vierten Platz haben und Tom Ole kommt sicher auch dazu.
Ja, für das, dass ich mir das so da Honig ums Maul geschmiert habe. Aber nein,
er ist nicht. Ich habe mich auch sehr gefreut, als ich ihn gehört habe bei den Highlights.
Ich habe nicht gewusst, dass er die Highlights kommentiert und ich habe mir die angeschaut. Heute am Weg in die Arbeit noch und auf einmal sehe ich, Tom Ole Mink macht das Ganze und hat mich schon einen großen Schmunzler gekostet. Ja.
Also hört da nochmal rein und merkt euch den Namen, remember the name, Tom Ole Mink. Apropos remember the name, beziehungsweise apropos Brasilianer, Nikolaus Wurmbrand, Bundesliga beziehungsweise Startelf beziehungsweise Tordebüt für die Kampfmannschaft, sehen wir bei der WM 2026 das ÖFB-Sturmduo Wurmivaldo?
Das Wortspiel finde ich übrigens wirklich mega. Danke. Wer weiß?
Vorher haben wir übersetzt, oder? Wurmbrand auf Brasilianisch.
Ja. Ja.
Marca de Minhoca.
Dein neuer Spitzname, Nikolaus. Jetzt weißt du, wie du genannt wirst. Nein, bärenstarkes Debüt vom eigentlichen Liga 2-Stürmer.
Ja, er hat alle überrascht, würde ich einmal sagen. Ich meine, Robert Klaus hat ja auch gemeint, er muss ihn nicht bringen, er will ihn ja bringen, aufgrund Personalproblemen im Kader. Hat ein bärenstarkes Debüt gefeiert in der Bundesliga. Hat ja auch in Liga 2 schon überzeugt mit 4 Toren in 4 Spielen und jetzt in der Bundesliga, ich meine, sein Tor war ja wirklich herrlich, also wie der sich da durchsetzt. Hätte ja sogar noch ein zweites aufgelegt, hätte Louis Schaub diese, weiß ich nicht, hochprozentige, hundertprozentige, tausendprozentige Chance nicht reingehört. Wahnsinn, wie er den Ball ja da eigentlich nochmal erobert hat gegen einen Baumgartner. Starkes Debüt. Mhm. Kann er auf jeden Fall drauf aufbauen.
Ich finde auch, vor allem bei dem Tor hat man halt gesehen, was der für Selbstvertrauen und für Selbstverständnis derzeit hat. Also dass er den selber abschließt, hat mich erstaunt in dem Moment. Aber der Erfolg hat ihm recht gegeben.
Also oftmals ist es ja gerade bei Debütanten, dass die sehr zurückhaltend sind. Nur nichts falsch machen, einen Sicherheitspass noch einen anderen spülen. Das war bei Nikolaus Wurmbrand jetzt nicht so ersichtlich. Ich meine, der ist mit einer Scheiß-mir-nix-Mentalität im Grunde da reingegangen. So viel Selbstvertrauen beim Bundesliga-Debüt, wie er da Nikolaus Wimmer stehen hat lassen. Für mich einer der besten Innenverteidiger der österreichischen Bundesliga. Das hat sich schon sehen lassen können und zum Ende hin ja dann auch nochmal eine richtig gute Chance gehabt, die er sich im Grunde auch durch sein Dribbling herausgespielt
hat. Da hat nicht viel gefehlt aufs Kreuzeck. Ja. Also ich finde generell so gut wie jede gefährliche Aktion ging halt eigentlich nur über Niki Wurmbrand.
Sehe ich nämlich auch so. Und natürlich auch Twitter hat den Nikolaus Wurmbrand gefeiert. Stefan Hübinger hat zum Beispiel geschrieben, wieder ein Liga 2-Kicker mit Wurmbrand durchgestartet. Viva la Liga 2, da Patrick Posch hat gefragt, wo seht ihr Nikolaus Wurmbrand perspektivisch?
Ja, wenn er so weiter netzt, dann wird er auf jeden Fall öfter mal wieder oben bei den Rapid-Profis spielen. Er wird aber sicher auch seine Minuten wieder in der zweiten Liga bekommen. Rapid 2 wird ihn natürlich auch brauchen und für seine Entwicklung ist es sicher auch notwendig, dass er regelmäßig spielt. Wenn ein Isaac Jansson wieder fit ist, wenn ein Burgstaller wieder fit ist, dann wird er wahrscheinlich wieder eine Reihe zurückrutschen, schätze ich einmal.
Ja, aber ganz ehrlich, aber in der Stürmerhierarchie würde ich Nikolaus Wurmbrand jetzt zum Beispiel vor einem Den haben wir noch einmal. Das sind so viele Stürmer, die mittlerweile verletzt sind bei Rapid.
Naja, Rolf ist verletzt, ja. Bernie Zimmermann ist verletzt, die sind sowieso für den Herbst kein Thema. Also ja, Noah Bischoff, keine Ahnung, ist bislang nach seiner Verletzung, ob der jetzt da wieder fit ist oder nicht. Den Angreifer Ryan Mai von Stoke City, den wir sie geholt haben, der war ja auch nicht zur Verfügung. Also so gesehen, schauen wir mal, wenn er die nächsten Spiele weiter so auftrumpft und der Rest erst dann später fit wird, dann kann er sich eh vielleicht auch oben festbeißen. Ja? Aber ich gehe schon auch davon aus, dass er in der Admiral zweiten Liga wieder zu Einsätzen kommt.
Ich glaube auch, dass man da jetzt einmal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen muss. Ja. Cooles Debüt und
hat sich auf jeden Fall Kirche gezeigt. Das ist dem hier 2.0. Na, das war
super.
Ich habe so kommen sehen.
Das war schmäh. Eben, er hat sich jetzt einmal gezeigt, hat gezeigt, dass er in der Bundesliga mithalten kann, aber gerade in dem Alter, der ist 18 Jahre, der braucht seine regelmäßigen Spielminuten und wenn Burgstaller, wenn Mae, wenn Bellio, wenn Jansson und Co. alle fit sind, ist er da in der Hackordnung schon noch eher in der zweiten bis dritten Reihe, aber natürlich ist jetzt einmal einer, wo man sagt, okay, den kannst du als Joker ohne weiteres reinhauen, der kann einen frischen Wind bringen, wird jetzt tendenziell keinen Stammplatz erobern im Herbst.
Das speichern wir ab, weil wer weiß, was noch passiert in den nächsten Wochen.
Du hast es eh vorausgesagt auf Twitter.
Ja, das Tordebüt habe ich vorausgesagt. Ja. Also Startelfdebüt in Liga 2 im August, Startelfdebüt in der Bundesliga im September, Tordebüt-Loading habe ich gehabt. Also von dem her, ja generell, die nackten Zahlen, 5 Tore in 6 Pflichtspielen in dieser Saison, 4 in Liga 2, einmal in der Bundesliga getroffen, in der Europa League hat er auch schon eine Minute gekickt und er trifft einfach alle 66 Minuten. Also das kann sich schon sehen lassen und bin schon gespannt, was wir da in Zukunft alles noch sehen werden von Nikolaus Wurmbrand. Zum Abschluss werfen wir auch noch einen kurzen Blick auf die dritte Partie in dieser Bundesliga-Runde. GAK gegen Altach, ein 1:1 ist es schlussendlich geworden. Da gab es die Frage von Alex02, woran hapert es beim GAK? Ich glaube, das ist ganz einfach zu beantworten.
Durchschlagskraft.
Einfach die Chancen verwerten. Nein. Also auch gegen Altach, was man da für Chancen eigentlich vorgefunden hat, aber man kann den Sack einfach nicht zumachen.
Einerseits das, andererseits sind sie halt hinten nicht immer zu 100% sattelfest. Also wenn ich mal den Fehler von Filipovic da im Spielaufbau, gerade Filipovic ist eigentlich der, wo man sagt, okay, der hat die Routine, das ist der, der nichts anbrennen lassen sollte. Ja, es ist eine Mischung aus vorne fehlt die Durchschlagskraft und hinten schaffen es das nicht, einmal 90 Minuten wirklich konstant sicher zu stehen.
Vor allem immer in den Anfangsminuten, vor allem zu Hause. Die sind jetzt da dreimal in der Saison zu Hause eigentlich gefühlt mit einem Rückstand in die Partie gegangen. 0:2 gegen Salzburg zurück gewesen nach 6 Minuten, dann gegen Blau-Weiß Linz nach 10 Minuten bereits das 0:1 bekommen und gegen Altach eben auch dieser Patzer von Peter Filipovic in der 4. Minute und dann muss man eben auch immer einem Rückstand hinterherlaufen. Vielleicht ist man zu Hause ein bisschen übermotiviert oder unkonzentriert, keine Ahnung, aber das muss der GRK abschalten. Aber im Grunde hat man in diesen 6 Runden trotzdem gesehen, dass der GRK definitiv mithalten kann in der Bundesliga.
Kann er, aber es muss sich ja langsam in den Punkten auch einmal auswirken, weil ich meine, sie hatten jetzt von diesen 6 Runden Spiel gegen WSG Tirol, Blau-Weiß Linz, Hartberg, Altach unter anderem, ist halt kein Sieg dabei rausgesprungen. Ja. Also eigentlich nach diesen 6 Runden hätte der GRK schon einmal anschreiben müssen. Sorgen machen braucht man sich, glaube ich, jetzt trotzdem nicht. Ja, aber ich glaube, die haben schon noch mit ein bisschen mehr gerechnet nach diesen 6 Runden.
Glaube ich auch. Dennoch, Top-Tor von Christian Lichtenberger.
Schön.
Ein richtig feiner Abschluss. Generell sehr starke Leistung vom Lichtenberger, der viele Offensivaktionen auch eingeleitet hat. Und ich glaube, wenn Daniel Materna sich jetzt wieder zurückfightet in die Startelf, wenn der ein bisschen Selbstvertrauen wieder bekommt, dann wird das auch wieder funktionieren. Also ich meine, die Qualität da vorne hat man. Ich sehe Grunde aber wirklich nur Daniel Materna als diesen Zielstürmer beim GRK.
Chipot hat es auch nicht schlecht gemacht bislang, finde ich.
Aber auch der Probleme im Abschluss, meiner Meinung nach.
Ja, aber finde gefällt mir eigentlich gut.
Ja, hat man auch wirklich gute Aktionen aber mit dabei gewesen gegen Alter.
Klar, man kennt halt die Kombi aus der Aufstiegssaison, Lichtenberger und Materna, viele, viele Tore über die zwei gekommen. Verstehen sich auch am Feld ziemlich, ziemlich gut. wenn Moderna wieder im Vorbesitz seiner Kräfte ist und über 90 durchgehen kann, dann wird er sicher auch die wichtigen Tore machen.
Der Red Rick hat die Frage gestellt. In der Liga 2 hat es ja gemeint, dass man easy nur mit Remis durch die Saison kommt. Wie schaut es da aus in der Bundesliga?
Geht sich aus.
Habe ich mir auch angeschaut, ja.
Also, geht sich aus, dass 22 Runden im Grunddurchgang spielst. Jetzt nicht in dem Fall, aber spielst 22 mal X, wird halbiert, bist bei 11 Punkten, plus 10 Punkte in der Quali-Gruppe, bist bei 21 Punkten, ist sich in der Ligareform bis auf ein einziges Mal, hallo Admira, jedes Mal ausgegangen, die Klasse zu halten.
Admira hatte nämlich damals auch genau 21 Punkte.
Das Problem, der GRK hat jetzt schon zweimal verloren. Also es geht nicht mehr, dieses Punkte-Remis-Maximum, das ist nicht mehr im Bereich des Möglichen, aber... Wie gesagt, ich glaube, man muss da trotzdem die Ruhe bewahren. Ich weiß, der GRK haben wir auch das letzte Mal besprochen, sehr emotionaler Verein. Da werden natürlich auch die Rufe gegen Gernot Messner dann ganz schnell laut. Gibt es, glaube ich, momentan nicht. Hat es in der Vergangenheit immer wieder gegeben. Seien wir uns ehrlich, viele GRK-Fans wollten damals Gernot Messner weghaben. Sie sind damit sehr gut gefahren, dass Messner gehalten haben, denn sonst würden sie höchstwahrscheinlich nicht in der Bundesliga spielen. Also, bleiben wir trotzdem nur ruhig und noch eine Frage zu Alltag von Daku Bling Bling. Ist die Meisterrunde im Bereich des Möglichen oder wird es am Ende wieder ein typisches Alltacher Murkselberg? Wenn wir schon beim Thema bei der Partie GRK Alltag sind.
Typisches Alltacher Murkselberg, meint er damit kompletter Abstiegskampf dann oder wie?
Also es tut mir immer noch schwer, Alltag ernsthaft einzuschätzen in der Saison. Also das war ganz zum Start sehr schlecht, dann hat es gut ausgeschaut, jetzt pendelt sich da irgendwo so in der Mitte drin ein. Was passiert, wenn Gustavo Santos irgendwann einmal aufhört zu treffen? Sollte er aufhören zu treffen?
Wird nicht passieren.
Wird nicht passieren, okay.
Was passiert im Winter vielleicht auch?
Spätestens im Winter muss er ihn dann eh verkaufen, wenn er weiter so trifft.
Ja.
Also für mich wird das eine Quali-Gruppenteilnahme und dass die Quali-Gruppe gleichzeitig Kampf gegen den Abstieg bedeutet, ist jetzt auch kein Geheimnis.
Ja, ich rechne auch eher mal mit der Quali-Gruppe, ja. Aber nächste Runde gegen Blau-Weiß Linz und dann übernächste Runde gegen Hartberg. Schauen wir mal. Wenn sie da zweimal gewinnen sollten, dann denkt man vielleicht auch wieder anders drüber nach. Das ist ja eben das Feine und auch so das ein bisschen auch Gemeine. Du kannst die Bundesliga immer selten einschätzen, vor allem seitdem es mit oberen und unteren Playoff. Das ist immer ein Kopf-an-Kopf-Rennen.
Sehe ich auch so. Aber ich sehe Alltag auch nicht oben, sondern eher unten. Vielleicht dort dann eher weiter. Ich sehe Alltag unten weiter oben.
Weiter unten, weiter oben, ja.
So, wir machen eine kurze Pause und dann geht's weiter mit Vakanza-Konferenz, euren User-Fragen.
Sag nicht gerne was, aber...
Das hat mit Respekt nichts zu tun.
Ich hatte so eine heizige ganze 90 Minuten über den Schiedsrichter.
Arme Junge.
Sowas geht einfach nicht.
Verstehe ich nicht.
Ich weiß nicht, was sie uns hinschicken.
Verstehe ich nicht.
Das war heute für meiner Meinung nach eine Frechheit, was er gepfiffen hat.
Wirklich, da braucht man nicht diskutieren.
Aber über die 90 Minuten gesehen war...
Es ist wahnsinnig, wahnsinnig.
So viele Fehlentscheidungen, obwohl...
Mit welchen Schiedsrichter?
Obwohl immer jemand daneben stand.
Mit welchen?
Linienrichter oder Schiedsrichter.
Das ist für mich respektlos.
War das für mich eine richtig schlechte Leistung?
Aus.
Schnitzel mit Pommes.
Wir machen weiter mit der Rubrik Fuck Answer Konferenz. Hier stehen eure Fragen im Fokus und wir starten mit Paul Heißbauer. Der hat die Aufforderung eigentlich abgegeben. Der Bierpreisindex muss eigentlich rein. Generell würden wir uns freuen, wenn ihr mal bei uns reinhört und Feedback da lässt. Wo reinhören, Harald? Du hast reingehört.
Genau. Der Podcast heißt Stadt, Land, Stadion. Das sind drei junge Männer, die über den österreichischen Fußball sprechen. Junge Männer, oder? Ja, im Gegensatz zu uns, das unterscheidet sich von uns.
Aber junge Männer, das ist so ein Boomer-Take. Oder? Junge Männer. Aber jetzt wurscht, mach weiter.
Soll ich sagen, Jungs?
Die Burschen.
Die
Burschen.
Buben.
Oder wie? Die Buben.
Also ich könnte auch mitmachen, ran vom Alter her, meiner.
Genau, bei dir wird es noch passen. Ja.
Du
eher nicht mehr, Hannes. Sehr unterhaltsamer Podcast. Viele gute Wortwitze und so weiter. Guter Schmäh dabei.
Oder wie geil ist der Bierpreisindex?
Bierpreisindex. Also, ja. Sie haben sich angeschaut, was die Europacup-Starter bei den Auswärtsspielen für ihre Bier bezahlen. Und blöd für die Fans des SK Sturm. Nämlich im Durchschnitt ein Bierpreis von 5,20 Euro. Da sticht einmal Lidl mit 6 Euro noch einmal extra hervor. Salzburg hat es besser erwischt, 3,90 Euro, was mich überrascht, 3,50 Euro nur Bier in Madrid.
Das ja, aber ist es 0-3 oder ist es nach 0-5? Was für Prinzipien haben wir da?
Das ist die Frage, ja, aber ich
glaube eher 0-3. Madrid 0-3.
Ja. Die LASK-Fans mit 3,22 €, da ist vor allem Banja Luka mit 1,53 €.
Bist du narrisch?
Wucher.
Vor allem nämlich 53, wo ist das? 1 Meter? Ah, 1 Meter.
Die haben keinen Euro.
Achso, natürlich stimmt.
Aber ich kenne Leute, die in Banja Luka waren, als die Austria dort gespielt hat, ja, die auch in Lokalen für viel Essen und viel Schnaps quasi nichts bezahlt haben.
Okay. Aber trotzdem, der Gewinner,
der sind, Gewinner die sind die Fans des SK Rapid mit 3,15 € im Schnitt. Chisinau 1,48 €. Das Bier dafür wahrscheinlich die Reise als Spurteuer dorthin. Mhm. Muss man sie dann wieder reinholen, ne? Damit sie das amortisiert.
Kann sein, dass da die Kampagne voll Fan statt voll Fett in eine andere Richtung geht, um ehrlich zu sagen.
Na, aber ich finde es find ja wirklich Idee, ja, sehr, sehr geil. Muss ich noch reinhören. Aber danke auf jeden Fall für den Input, lieber Paul, ja, beziehungsweise cool, auch Paul, also auch der Paul Freisinger. Ich weiß nicht, wie der dritte im Bunde heißt, aber werden wir da mal reinhören und vielleicht ja dann auch in unserem neuen Podcast, der am Donnerstag startet, auch behandeln. Da eine kurze Cross-Promotion Europa Cup, denn wir werden ab dieser Saison auch nach dem Champions-League-Spieltag und generell Europacup-Spieltagen immer einen Reaction-Podcast aufnehmen, der dann auch zu sehen sein wird auf YouTube bzw. im Podcatcher eures Vertrauens.
Mit dabei auch Kollege Fabian Penterbusch.
So ist es, ja.
Wir haben uns noch nicht einmal ausgemacht, wer passieren muss. Stimmt. Wir haben da 3 Plätze für 4 Leute.
Ja, schauen wir mal.
Ich bin überhaupt froh, dass ich davon Bescheid weiß, dass wir sowas machen und haben. Nicht so wie bei der Zwarer-Konferenz.
Ja, aber du warst es jetzt.
Ja, ich sage ja, ich bin ja froh, dass ich es weiß diesmal.
Passt, ja. Machen wir aber jetzt noch weiter mit den User-Fragen. Frage von Scherz1, kann Habeck den Shop-Abschied verkraften? Wer wird der neue Trainer? Das ist die Frage. Das Markus Kahner momentan interimistisch an der Seitenauslinie.
Manfred Schmidt, Top-Kandidat offenbar.
Ich hätte mir eigentlich auch gedacht, dass der Robert Weinstapel, wenn 73 Trainer da momentan zur Auswahl stehen bei Habeck, kann ich mir vorstellen, dass auch Robert Weinstapel ein Thema ist.
War er ja schon mal in Hartberg.
Ja.
Ja, wie gesagt, nur gelesen, dass Manfred Schmidt der heißeste Kandidat sein soll aktuell. Ja, warum nicht?
Verkraften, ja sicher, aber man muss schon sagen, dass Hartberg eigentlich immer unter, es gab jetzt 2 Ehren vom Shop halt eben in Hartberg und da sind sie schon immer aufgeblüht. Wird, glaube ich, jetzt nicht so leicht sein. Also es wird, glaube ich, eher ein bisschen eine schwierige Saison jetzt ins Haus stehen für die Hartberger, aber das ist Verkraften, traue ich ihnen schon zu.
Machen wir weiter mit der Frage von Daku Bling Bling. Was denkt ihr über das Überangebot an schwarz-weißen Vereinen? Es sind ja 7 von 27 in den ersten 2 Ligen. Ich persönlich finde es eintönig.
Ja, die müssen Vereine? Schwarz-Weiß Bregenz, LASK,
Sturm.
Ja,
Sturm 2.
Okay. Ja. Ja, stimmt eigentlich. Ja.
Alltag.
Ja, der Schachbrett.
Ja, aber ja. Volzberg.
Kreuzberg. Ja, was sollen wir jetzt machen? So. Ja,
Mira ist auch fast schwarz-weiß.
Ja, wer den kürzeren zieht, muss Vereinsfarben ändern. Und,
aber welche Farbe fehlt euch im österreichischen Profifußball? Ja. Ich meine, es sind viele Farben vertreten, aber was für eine Farbkombination?
Neon, Pink und weiß ich nicht.
Gibt eh rosa.
Ja, aber ja, Neon.
Aber Neon. Das Heimfeiern. Also wenn dann schon auch Vereinsfarben.
Ja.
Orange. Ich finde das ja gar keine orange Mannschaft.
Ja, es gibt kaum orange Mannschaften. Holland.
Ja, stimmt, aber ansonsten?
Es mir fällt nur das Auswärtsdress von der Austria war einmal orange, aber sonst hört man da jetzt auch nichts an.
Ja, stimmt. Ansonsten, ja, es gibt natürlich gelb-blau, vielleicht so generell eine Mannschaft, die nur, so wie in Deutschland, also gelb-schwarz. Das fehlt eigentlich.
Ja, vermisse ich jetzt nicht so.
Also, mir ist das eigentlich, mir ist das wurscht.
Martin bzw. Jonas Rauscher haben uns gefragt, wie wir die Situation beim Zweikampf zwischen Krigic und Atanga gesehen haben. Einerseits, wie fandet ihr die gelbe oder rote Karte bei Rapid WAC bzw. Foul gegen Krigic, rot oder nicht? Ist das eine klare Meinung?
Für mich ist das ein Rotfoul gewesen. Ja. Auch wenn es unabsichtlich war, aber aufgestellt, gestreckt, in den Knöchel rein. kann es für mich keine zwei Meinungen geben, hat es aber nach dem Warcheck.
Ja, Warcheck nehme ich auch. Der hat sich nochmal genau angeschaut und trotzdem nur gelb gezogen.
Es wurde gesagt, heute reden wir nicht so viel über den War, deswegen halte ich mich zurück und sage einfach nur das, was der Harald sagt.
Passt, dann machen wir weiter. Martin, wann sollen die ganzen Spiele ausgetragen werden? Der Plan ist mit Champions League und so weiter schon sehr voll. Und die obligatorische Frage zum LASK, was braucht es zum Turnaround? Spielt man gegen den Abstieg? Ist das obere Playoff noch realistisch?
Marvin steht da.
Ja, wer?
Marvin. Du hast den gerade Martin genannt. Also, aber na, okay. Nicht, dass ich wieder irgendwelche Leute auf Twitter umbenennen müssen, nur weil du da falsch vorliest.
Speckknopf hast du gesagt.
Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, da war was.
Ja, wird eng inzwischen, ja. Was den
Mitte Dezember ja.
Plan angeht.
Vor allem aus Salzburger Sicht, ne?
Also ja, okay, Salzburg muss im Grunde schätzungsweise am 14. Dezember oder so. Oder am
10. Sie haben Dezember jetzt schon zwei Bundesligaspiele zum Nachholen. Die Kapper-Partie steht ja dann auch noch aus und ja. Sie haben halt auch insgesamt 8 Spiele in der Champions League. Also es wird ein bisschen happig.
Ja, Salzburg spielt einfach durch.
Wird knackiger. Also ja. Es wird, glaube ich, tatsächlich auf den Dezember rauslaufen müssen, was die Salzburg angeht. Ja, ich meine, da gibt es Anfang Dezember ist Platz für eine englische Woche.
Na, haben sie nicht schon gegen Hartberg schon das Nachtragsspiel?
Und, und hinten raus genau. Nach der dritten Cup-Runde, wo noch einmal Conference League ist, am 19.
Da müssen sie
da ran. Da ging ja am 17. und 18. auch noch was. Ja.
Geht aber nicht anders.
Ansonsten wird es nicht hinhauen. Also von dem her, ja, schon heftig. Aber mal schauen, wie viele Spiele vielleicht dann noch in den nächsten Wochen verlegt werden müssen.
Ja, und wie schnell das ein oder andere Stadion oder Fußballplatz grundsätzlich wieder bespielbar ist. Also wenn man sich St. Pölten und Dreiskirchen etc. anschaut.
Dramatisch.
Ja. Ja. Gut, stellt sich grundsätzlich die Frage, ob in diesen Tagen just jene, die konsequent den Klimawandel leugnen, die sind, die gute Jahre versprechen.
Euer Wille geschehe. Ja, nein. Also von dem her... sehe ich ähnlich. Also von dem her schauen wir mal, wie es da weitergeht, wann wieder Fußball gespielt wird, wann die Plätze einfach auch wieder bespielbar sind und wann auch der Fokus wieder überhaupt auf das gelenkt werden kann, vor allem in Niederösterreich, die mit ganz anderen Problemen einfach momentan auch zu kämpfen haben. Marvin hat ja auch bezüglich den LASK die Frage gestellt, bezüglich Turnaround würde ich gerne noch die Frage bzw. den Kommentar von Muchovic da hinzufügen. Wie wird Schopp mit der eklatanten Fehlplanung des Kaders bis zum Winter umgehen und wird er vermehrt auf Amateure Spieler setzen? Hat er überhaupt freien Handlungsspielraum oder zwingen in Vertragsklauseln einzelner Spieler sie aufstellen zu müssen, Berisha, Boateng etc.? Wird es im Winter zum nächsten x-ten Kaderumbruch kommen und wie wird der aussehen?
Das sind jetzt viele Fragen
gewesen. Ja. Ich meine, ich glaube, dass es da im Winter zu einem Umbruch geben kommen wird.
Du meinst, sie holen noch einmal 5 Spieler?
Nein, oder? Das ist ja die Frage. Du musst eben mal schauen, mit welchen Spielern planst du, welche Spieler kannst du dann eben auch an den Mann bringen, damit du überhaupt einen Platz hast, um da einen Kaderumbruch über die Bühne zu bringen. Das ist ja die Situation. Weil du kannst jetzt nicht einfach sagen, ja okay, 10 Spieler, die interessieren mich nicht, aber die haben einen Vertrag bis 20, keine Ahnung, 26, 27. Sprich, da sind dem Markus Schopp sicherlich auch ein bisschen die Hände gebunden, dass er mit dem vorhandenen Spielermaterial schon auch etwas anfangen soll.
Wird er müssen, ja. Also ich glaube, dass der LASK zuerst einmal abgeben muss, bevor er wen holen kann. Und ja, das kann im Winter mitunter doch recht schwierig sein, weil das, ja, vor allem wenn sich die Spieler jetzt nicht groß präsentieren können, weil sie vielleicht in den Plänen gar keine Rolle spielen, dann für die irgendwie Ablöse zu kassieren. Ja, könnte Sache werden.
Ja.
Und das einzig Gute ist halt eben für diesen aufgeblähten Kader, dass sie auch in der Conference League, also da gibt es ja nochmal 6 extra Spiele, sprich da wird der ein oder andere schon noch zu seinen Einsätzen kommen. Ich meine, jetzt der Markus Schopp startet jeder bei 0. Und ja, wird sich halt eben zeigen, Turnaround, ja, traue ich ihnen schon zu, aber kadertechnisch, also halt einmal wirklich eine grundlegende Analyse her, was da zusammengeschustert worden ist. Ja.
Aber ich meine, dass er keinen Wert auf große Namen legt, hat er allein an dem Wochenende jetzt mit der Einwechslung von Armin Haider gezeigt.
Boateng nicht einmal im Kader gewesen.
Ja, aber das muss eben auch der der Ansatz sein von Marco Schopp. Es hat bis jetzt nicht gut funktioniert. Du hast ganz viele Spieler, du musst aber jetzt eben nicht irgendwie schauen, dass Kaderspieler 15 bis 22 glücklich ist, sondern musst eine Elf finden, die eben wieder Punkte holt. Das muss jetzt das erste Ziel, das muss ganz oben stehen auf der Agenda des LASK und nicht irgendwie Spielerverträge einzuhalten und die glücklich zu machen, damit du dann irgendwie Transferaktien auffüllen kannst und die dann verkaufst. Denn der LASK ist momentan richtig tief unten drin. Also die müssen sich da jetzt wirklich peu à peu rausarbeiten und das wird, glaube ich, eine ziemlich harte Arbeit für Markus Schopp, denn es ist, glaube ich, momentan nicht so leiwand beim LASK. Rein von der Stimmung her.
Ja.
Atmosphärisch.
Ja.
Ja. Und zum Abschluss, Patrick Posch, wird es ein Champions-League-Special geben? Ja, haben wir eh schon gesagt, Europa Cup am Donnerstag, werden wir dann genauer darauf achten, was bei Slavia Prag gegen Red Bull Salzburg passiert ist und natürlich auch, na warte, wann spielt Sturm?
Am Donnerstag.
Na, scheiße, dann werden wir eher Vorschau, wenn dann auf Sturm machen, aber keine Reaction auf das Spiel, aber freue mich schon. Ja. Wird cool werden, neues Design, also etwas abgeändertes Design. Natürlich bleibt es schon im Look and Feel von der Ansa-Konferenz, aber wird richtig cool, wenn wir in Kooperation mit Canal Plus machen und freuen wir uns schon sehr auf diese Partnerschaft. Zum Abschluss werfen wir noch einen Blick auf die 7. Runde der Admiral-Bundesliga und Harald, du wirst alle 6 Partien durchtippen. Und ich ihr seid natürlich drauf aufgefordert, mitzumachen. Könnt euch bei unserem Low-Lines-Tippspiel nicht nur mit uns, sondern auch mit Austria-Legende Andy Ogris matchen. Einfach der Low-Lines-Stammtisch-Gruppe beitreten. Genau. Dann seid ihr schon mit dabei in der Rangliste.
Richtig.
So, Harald, bist du bereit?
Ja.
LASK GRK.
2-2.
Austria-Klagenfurt gegen Hartberg.
1-0.
Alltag gegen Blau-Weiß-Linz.
1-0.
Sturm Graz gegen WRC.
1-1.
WSG Tirol gegen Red Bull Salzburg.
1-4.
Rapid gegen Austria, du darfst nicht 1-1 tippen.
3-2.
Ach. 3-2, ja?
Ich dachte an 0-0.
Ah, nein, es wird ein spektakuläres Derby.
Ja. Wieso was? Na, wenn es nicht 1-1 ausgeht, geht es öfter mal 0-0 aus.
Es wird jetzt so spektakulär, so wie der Harald sagt.
Ja, du, ich wünsche es mir auch viele Tore.
Ja. Na, also von dem her, die letzten Partien waren ja auch spektakulär, von dem her zweiter Heimsieg in Folge, also laut dir in einem
Wiener Derby. Jetzt, wo der Bann gebrochen ist, läuft es für Rapid in den Heimderbys.
Schauen wir. Bitte. Man darf gespannt sein, das soll es dann aber auch gewesen sein. Episode 19 der Ansa-Konferenz ist abgedreht. Morgen gibt es die Zwara-Konferenz und am Donnerstag eben die erste Episode von Europa Cup. Also folgt uns besser auf YouTube bzw. im Podcatcher eures Vertrauens, damit ihr nichts verpasst. Jetzt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal bei der Ansa-Konferenz.
Ciao. Servus.